herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Politischen Pausen-Podcasts. Ich habe heute Tanja Klenk zu Gast. Sie ist Professorin für Verwaltungswissenschaft an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und sie beschäftigt sich intensiv mit dem Organisationswandel und der Steuerung des Sozialstaats unter politischem, sozialem und technischem Wandel, das heißt insbesondere mit Fragen der digitalen Transformation, der Digitalisierung. Und genau bei diesem Zusammenhang wollen wir heute miteinander sprechen. Herzlich willkommen im Politischen Pausen-Podcast, Tanja Klenk.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf, Julia. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, lass uns doch mal starten mit den Begriffen Digitalisierung und Bürokratieabbau. Ich habe in der Vorbereitung auf die heutige Folge gelesen, dass du sie als sogenannte Magic Concepts definierst oder begreifst. Was ist damit eigentlich gemeint? Was bedeutet das?
Ja, genau. Digitalisierung und Bürokratieabbau, das sind sogenannte Magic Concepts, also magische Konzepte, die erstmal inhaltsleer sind, inhaltsleer in Bezug auf politische Ziele. Das heißt, ganz unterschiedliche Parteien, rechts, links, konservativ, progressive Parteien, können mit diesen Konzepten etwas anfangen und ihre politischen Ziele dranhängen, ne, oder damit verbinden. Und sie sind deswegen auch Lieblingskonzepte der Politik, weil sie auf einer ersten Ebene auch fähig sind, Konsens herzustellen. Gerade weil man sozusagen in Großreformdiskussionen möglicherweise gar nicht so konkret fasst, was unter Digitalisierung oder Bürokratieabbau zu verstehen ist, müssen sozusagen politische Parteien ihre Ziele nicht explizieren, welcher Funktion den Bürokratieabbau dienen soll oder welcher Funktion Digitalisierung dienen soll. Und man schafft es sozusagen, einen Konsens im Parlament oder in der Regierung zwischen unterschiedlichen Ministern und Ministerinnen herzustellen. Das bezeichnen wir in der Verwaltungswissenschaft oder in der Politikwissenschaft erstmal mit einem Magic-Konzept, ne? Es ist sozusagen ganz breit geteilt und eigentlich kann keiner jemand was dagegen haben. Alle sind erstmal dafür. Digitalisierung ist gut, klingt zukunftsorientiert und Bürokratieabbau, wer sollte dagegen etwas haben? Ja, weder die Verwaltung noch die Bürgerinnen und Bürger.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht sogar besonders die Konsumentinnen und Konsumenten von Leistungen. Jetzt ist Bürokratieabbau aber mehr als einfach nur Formulare online zu stellen. Es gibt ja auch das Online-Zugangsgesetz. Da steckt eine ganze Menge dann dahinter, ne? Wenn wir so auf die Aufgabenebene schauen, wenn wir auf die Regulierungsniveaus schauen, auf die Organisationsstrukturen blicken, aber auch auf die Akteure, die dann in der Verwaltung agieren. Also das ist eigentlich ein riesenkomplexes Ding. Wenn wir jetzt auf das Online-Zugangsgesetz schauen, was ja genau diese Digitalisierung der Verwaltung und damit auch Bürokratieabbau letztlich umsetzen, erzwingen soll, könnte man sagen, regeln soll. Wo stehen wir da eigentlich aktuell gerade?
Genau, wo stehen wir? Und vielleicht auch noch die Frage davor, warum oder wie soll denn da Bürokratie abgebaut werden und an welcher Stelle? Wie gerade schon meinte, ne, das Bürokratieabbau, das ist so ein Riesenkonzept, dass jeder unterschiedliche Ziele damit verknüpfen kann. Und das Einfachste ist, dass wir vielleicht erstmal fragen, für wen soll denn eigentlich Bürokratie abgebaut werden? Da fallen uns natürlich als erste diejenigen ein, die Leistungen der öffentlichen Verwaltung oder der Politik nutzen, Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich auch Unternehmen, die ganz häufig in Interaktion oder in Kontakt mit der öffentlichen Verwaltung stehen. Das wäre sozusagen ganz eine wichtige Schnittstelle zwischen den Nutzerinnen und Unternehmern und der öffentlichen Verwaltung. Wir wissen aber auch, dass ganz viel Verwaltung dadurch entsteht, dass Verwaltung mit Verwaltung zusammen interagiert und sich auseinandersetzt. Und wenn wir das messen in Zeit oder in Personalaufwände, entsteht sogar mehr Verwaltung oder höhere Bürokratielasten, wie wir das bezeichnen, in der Verwaltung, also zwischen den Verwaltungsträgern. Und das erzeugt häufig Reibung und unnötige Kosten, ne? Und auch wenn wir über den Kostenreduktion oder effektiven, effizienten Staat drüber nachdenken, müssen wir auch diese Stelle innerhalb der Verwaltung, also Verwaltungslasten durch und mit der Verwaltung, auch diese Stelle thematisieren. Digitalisierung kann da jetzt an beiden Stellen gut wirken und das war auch die Idee des OZGs. hat auch zunächst erstmal an der Schnittstelle zwischen Bürgerinnen und der öffentlichen Verwaltung angesetzt und überlegt, gut, wenn sozusagen man nicht immer zu unterschiedlichen Verwaltungsträgern gehen muss, ne, wenn es zum Beispiel dann nur einen virtuellen Eingang geben könnte, zu der öffentlichen Verwaltung und man in diesen virtuellen Eingang, in diesen virtuellen Postschlitz, ganz viele Anliegen einspeisen kann, dann ist dem Bürger und der Bürgerin schon mal gedient, in dem Sinne, dass man die persönliche Wegezeit nicht aufbringen muss. Man kann es zu ganz unterschiedlichen Zeiten tun, eben auch abends oder an den Wochenenden, wenn die Verwaltung typischerweise nicht auf hat. Und das ist erstmal eine Entlastung, indem man mehr Flexibilitätsräume geschaffen hat. Und es ist auch sozusagen in dem Sinne eine Entlastung, dass man sich nicht damit befassen muss, welche Verwaltung ist denn nun für mich zuständig für mein Anliegen, ja? Indem man nur ein Portal hat und die Sortierung, wo kommt denn jetzt mein Anliegen hin, die kommt erst danach und der Bürger oder die Bürgerin ist davon befreit und muss nicht weiter darüber nachdenken. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wie man sich vorstellen könnte, dass Digitalisierung Entlastung für Bürgerinnen und Bürger mit sich bringt. Wir wissen, wenn ich jetzt deine Frage nach der Umsetzung oder konkret war gefragt, wo stehen wir denn da jetzt eigentlich, ne, dann können wir sagen, nicht so weit, wie wir zuerst gedacht haben. Das OZG ist schon in vergangenen Legislaturperioden verabschiedet worden. Wir haben 2017, also vor gut 8 Jahren, damit gestartet und sind heute weniger weit, als wir es damals erhofft haben. Und auch das kann man sehr, sehr gut erklären. Und gerade auch wieder mit diesem Begriff des Magic Concepts. Ich habe gesagt, sozusagen, Digitalisierung ist erstmal so etwas, was viele Versprechen in sich birgt. Und das Versprechen des Bürokratieabbaus ist eines der griffigsten oder eines der wichtigsten in der öffentlichen Verwaltung. Aber darum wird häufig vernachlässigt, dass Bürokratie vielleicht gar nicht abgebaut, sondern eher verschoben wird. Ja, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, wie Nachweise, Einkommensnachweise oder Identifikationsnachweise, ne, wie weist man sich denn eigentlich aus, dass ich tatsächlich die Person bin und auch berechtigt bin, eine bestimmte Leistung in Anspruch zu nehmen, dann sehen wir, dass Digitalisierung manchmal dann mehr Aufgaben oder mehr Zeiterforderungen bei den Bürgerinnen bringt, weil sie Nachweise dann scannen müssen. Sie brauchen einen Drucker oder sie brauchen ein bestimmtes Gerät, um einen Pass einzulesen, etc. Ne? Das kostet neue Zeit oder zumindest in dem ersten Schritt muss es neu eingerichtet werden und kostet deswegen extra Zeit. Und das wird häufig gar nicht so richtig wahrgenommen und nicht gesehen. Und das ist ein wichtiger Grund, denke ich, warum Digitalisierung einerseits zwar Versprechen mit sich bringt, aber häufig auch gleichzeitig Enttäuschung nach sich zieht, wenn es dann doch nicht so einfach klappt, wie man sich es eigentlich vorgestellt hat.
Das produziert ja auch durchaus Ungerechtigkeiten oder Ungleichheiten, ne? Also für diejenigen, die da besser unterwegs sind und für die das eingängiger ist oder die digital affiner sind und diejenigen Konsumentinnen, Konsumenten oder Bürgerinnen, Bürger, für die das vielleicht neue Hürden mit sich bringt. Und auf der anderen Seite würde ich vielleicht nochmal einen neuen Aspekt auch reinbringen, dass Digitalisierung ja sehr häufig sehr positiv gelesen wird, aber eine große Gefahr ist kürzlich auch deutlich geworden, nämlich als der Plattformanbieter einen Stromausfall hatte oder ich glaube, es war sogar ein Hackerangriff, der dahinter steckte und damit mehrere Kommunen in Nordrhein-Westfalen gar nicht mehr in der Lage waren, ihre Verwaltungsdienstleistungen anzubieten und vollkommen abgeschnitten vom Netz waren. Was ist damit? Also wir sprechen immer davon, das muss jetzt, weil wir das ja mit dem OZG, du hast es eben wunderbar erklärt, haben wir das jetzt. Aber was ist eigentlich A mit den Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten, die neuen, die da produziert werden, auf der anderen Seite die möglicherweise auch Anfälligkeit, ja, die technische offene Flanke, wenn man so will, der
Ja.
Kommunen.
Ja, das sind zwei super Beispiele, die zeigen, dass Digitalisierung eigentlich kein Technikprojekt ist, sondern wirklich ein politisches Vorhaben. Ja, jeder Hinsicht oder in ganz unterschiedlichen Hinsichten. Das erste, die erste Frage, Wer wird eigentlich ausgeschlossen oder wer wird eingeschlossen? Wer hat denn tatsächlich einfacheren Zugang, wie das OZG versprochen hat? Betrifft die Frage, also die klassische sozialpolitische Frage von Exklusion und Inklusion, die neu verhandelt wird. Und wir sehen sozusagen, dass diese neue Technologie oder die neue Art und Weise, wie Bürgerinnen mit Verwaltung kommunizieren, neue Ein- und Ausschlüsse mit sich bringt. Und es sind andere als früher, ja. So klassische Exklusionsgründe sind Bildungsarmut, finanzielle Armut, vielleicht auch sozusagen Wohnen in Räumen, in ländlichen Gegenden, wo es schwierig ist, sozusagen vor Ort hinzukommen und sozusagen so einen faktischen Ausschluss gibt. Bei der Digitalisierung ist es ein bisschen anders. Es gibt sozusagen die Frage der Skills, ja, oder der Fähigkeiten, mit digitalen Geräten umzugehen. Das ist das eine. Und das andere ist sozusagen, wer hat eigentlich bestimmte Geräte, ne? Also das ist sozusagen wieder eng mit finanziellen Möglichkeiten gekoppelt. Die Frage, wer kann denn mit digitalen Geräten und Technologien umgehen, ist interessanterweise gar nicht so einfach zu beantworten. Wir würden eigentlich sagen, ja, die Digital Natives, die junge Generation, die ist quasi mit der Wiege von Anbeginn damit aufgewachsen. Gerade aber eben der Kontakt mit der öffentlichen Verwaltung kommt noch hinzu, dass man nicht nur digitale Systeme bedienen muss, sondern auch irgendwie eine Verwaltungssprache, ja, die natürlich ganz anders ist als irgendwelche YouTube-Influencer mit einem typischerweise sprechen. Und wir sehen, dass es der Jugend oder jüngeren Personen gar nicht viel einfacher fällt, mit der öffentlichen Verwaltung digital zu kommunizieren, als beispielsweise Ältere, die zwar vielleicht digital nicht so affin sind oder zwei, dreimal versuchen müssen, um sich digital ausweisen zu können, die aber vielleicht schon eine größere Lebenserfahrung an Verwaltungskompetenz mit sich bringen. Administrative Literacy, also sozusagen fähig sind, Verwaltungssprache besser zu verstehen. Es ist nie einfach, Verwaltungssprache zu verstehen, ne? Aber vielleicht besser verstehen und schon mehr Erprobung haben. Weshalb so die klassische Altersgrenze oder die Alter als ein Indikator für Einschluss und Ausschluss hier nicht so gut funktioniert. Wir sind da auch noch nicht gut sozusagen in der Messung derjenigen, die wir ein- und ausschließen, beziehungsweise es ist je nach Politikfeld und je nach Anspruchsberechtigung, warum Bürgerinnen Kontakt mit der Verwaltung suchen, sehr unterschiedlich. Ja? Nicht jede Leistung wird ja auch von jedem nachgesucht. Und wir haben die Schwierigkeit, dass diejenigen Personen, die am dringendsten auf die öffentliche Verwaltung angewiesen sind, also die berechtigt sind, sozialpolitische Leistungen, beispielsweise gegen Armut oder Ergänzung bei Bildungsbedarfen, die berechtigt sind, häufig am schwierigsten auch Probleme haben, digital auf die Verwaltung zuzugreifen. Weshalb gerade bei denen, für die es am wichtigsten wäre, nämlich einfach Zugang zur Verwaltung zu bekommen, unter den gegebenen Bedingungen eigentlich keine Vereinfachung, vielleicht sogar in der Tendenz eher ein Erschwernis mit sich bringt, die Digitalisierung.
Jetzt hast du quasi den Schwenk schon gemacht zu einem ganz konkreten Thema, was
Ja.
ja auch eins deiner wichtigen Forschungsthemen ist, nämlich der Sozialstaat, sozialpolitische Leistungen also und sozialpolitisch relevante Zielgruppen brauchen ja wirklich, genau wie du es gerade gesagt hast, den einfachen Weg zu den Verfahren, wo sie bestimmte Leistungen, die ihnen zustehen, dann auch abrufen können. Und da kommt dann ein Konzept, was ich in der Vorbereitung gelesen habe, zum Tragen, nämlich Non-Take-up, also die Nicht-Inanspruchnahme von
Ja.
Leistungen. Und da würde ich tatsächlich gerne noch mal ein bisschen genauer auch mit dir drüber sprechen, weil wenn man sich das anschaut, wie die Quoten der Nicht-Inanspruchnahme sind, dann sehen wir, dass sie zwar auf der einen Seite erheblich variieren. Ich glaube, man weiß da vielleicht noch gar nicht ganz gesichert was drüber. Das kannst du besser beurteilen. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich das für Bürgergeld, für Grundsicherung, Wohngeld, Kinderzuschlag anschaut, sind die doch erschreckend hoch. Also selbst wenn sie variieren, wenn sie nicht eindeutig sind von Studie zu Studie, sind sie aber trotzdem erschreckend hoch vor dem Hintergrund, dass diese Inanspruchnahme ja eigentlich etwas ist, was Lebensqualität, das alltägliche Leben von Menschen verbessern soll. Und wenn sie da nicht in Anspruch genommen werden, hat das Gründe. Und ich glaube, zu diesem Thema hast du du auch konkret geforscht? Vielleicht kannst du uns da noch ein paar Einblicke geben.
Genau, die Raten für Non-Take-Up, also für die Nicht-in-Anspruchnahme von Leistungen, für die man ein Recht hat, ja, die eigentlich rechtlich garantiert sind, die sind erschreckend hoch und die beschäftigen uns gerade auch politisch, aus guten Gründen, weil wir Personen, zum Beispiel Kindern, die nicht die finanziellen Möglichkeit haben, Nachhilfe zu nehmen, ja, oder denen die finanziellen Mittel fehlen, in der Ganztagsschule warm Mittag zu essen, oder Personen, die nicht mehr die richtige Qualifikation haben, ja, und die sozusagen eine Anschlussqualifikation benötigen, ja. Die haben Rechte auf bestimmte Leistungen und eigentlich will der Staat, der Sozialstaat, dass diese Leistungen auch in Anspruch genommen werden. Schon aus Eigeninteresse, weil jede Nicht-in-Anspruchnahme Folgekosten erzeugt. Ja, wir haben Personen, die sich auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr zurechtfinden, ja, oder nicht eigenständig autonom sozusagen für ihren Lebensunterhalt Sorge tragen können. Wir haben Kinder, die ihre Potenziale nicht entfalten können, etc. Also so der Staat hat schon Eigeninteresse, dass Personen diese Leistungen in Anspruch nehmen. Einerseits. Andererseits sind sozusagen die Zeiträume, die ich gerade skizziert habe, ja, bis ein Kind erwachsen wird oder bis eine Arbeitssuchende sozusagen wieder zurückkommt auf den Erwerbsmarkt, auf den Arbeitsmarkt, die sind häufig länger als politische Zyklen sind. Deswegen haben wir es bislang, glaube ich, häufig auch ertragen, sozusagen, ne, weil der politische Wahlzyklus kürzer ist als die Wirkung von sozialpolitischen Leistungen, die eine längere Zeit benötigen, 10 Jahre oder länger sozusagen, dass Personen diese Leistung nicht in Anspruch nehmen. Mit der Digitalisierung wird dieses Problem jetzt wieder neu verhandelt, weil Digitalisierung das Versprechen mit sich bringt, dass man einfacher eben zu Leistung kommt. Und das ist sozusagen, wir sehen, dass die Technologie hier im Moment war, sozusagen politische Ziele nochmal neu zu verhandeln. Und das finde ich eigentlich gut, weil es über nicht den klassischen Links-Rechts-Konflikt ging, sondern sozusagen über ein neues Medium, über Digitalisierung. Digitalisierung könnte an der Stelle vieles vereinfachen, indem wir Menschen, die Anrechte auf Leistungen haben, diese Leistungen automatisch gewähren. Ja, also zum Beispiel weiß die Steuerbehörde, wer unter dem Existenzminimum ne, oder zumindest bedürftig ist in den nach uns definierten Regeln. Man könnte Kindern dieser Familien zum Beispiel Leistungen für Bildungs- und Teilhabepakete automatisch, ja, sozusagen digitalisiert gewähren. Dann entfiele für die Last, die für diese Familie die Last, die Leistung zu beantragen, ja, wo man genau wieder diese Verwaltungskompetenz und überhaupt das Wissen, dass es diese Leistung gibt, benötigt, ja. Und weil diese Verwaltungskompetenz oder auch das Wissen über bestimmte Leistungsansprüche oft nicht vorhanden ist, deswegen haben wir diese hohen Non-Take-Up, also Nicht-in-Anspruchsraten. Und hier würde Digitalisierung wirklich helfen.
Ich hatte die ja eben vorschnell schon auf die Digitalisierung bezogen. Das heißt, so wie du sagst, im analogen Bereich gibt es die Nicht-in-Anspruchnahme selbstverständlich auch, weil dieser Dschungel dann an Formularen, was da alles auszufüllen ist, eben die hohe Hürde bedeutet, zu wissen, wo finde ich das Formular, wie fülle ich das eigentlich aus, Stichwort die Sprache oder eben die Administrative Literacy, die du angesprochen hast. Jetzt gibt es aber im digitalen Kontext trotzdem auch sogenannte Administrative Burdens, also Informations- und Lernkosten würden darunter fallen, Erfüllungskosten, das Hochladen, das Scannen von Nachweisen oder die wiederholte Dateneingabe, sowas, aber dann eben auch psychologische Kosten, Frustration, Stress, vielleicht eben dann doch nicht die Digitalkompetenzen. Was von diesen drei Sachen, vielleicht sind die auch gar nicht erschöpfend und es gibt noch viel mehr Kosten oder Probleme in dem Zusammenhang, was wiegt da besonders schwer?
Oh, ich glaube, das kommt je nach Person und nach Frustrationstoleranz, glaube ich, am schwersten oder ist unterschiedlich. Aber ich kann mir das häufig vorstellen, sozusagen, dass das Versprechen, dass es mit Digitalisierung einfacher geht und das Erleben, dass wir doch neue Zeitaufwände haben, weil wir scannen müssen, weil wir erstmal ausprobieren müssen, wie sozusagen ein Einlesegerät funktioniert, weil wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass wir den Pass erstmal digital freischalten müssen und so weiter, dass das schon Frustration erzeugt. Ich glaube aber sozusagen, die Ursache für Non-Take-up oder für Nicht-in-Anspruchnahme ist am ehesten darauf zurückzuführen, dass Personen gar nicht Bescheid wissen, und bestimmte Leistungen nicht auf ihre Lebenssituation beziehen. Und da wäre einfach Beratung sozusagen ganz wichtig und Beratung eben auch so umfassend, dass vielleicht auch eine Unterstützung bei der digitalen Antragstellung erfolgt. Also sozusagen ein bisschen unter die Schulter greifen, bei beiden, bei den Informationsdefiziten, aber auch bei dem praktischen Doing. Wie komme ich denn nun digital zu meinem Recht?
Jetzt hat man manchmal den Eindruck, wenn man sich auf das Staat-Bürger-Verhältnis und vor allem auch auf die politischen Gegebenheiten einstellt oder wenn man sich die anschaut, dass die Schwerpunktsetzung von der Politik sich nicht wirklich darauf konzentriert oder darauf abhebt, die Zugänglichkeit und ja auch die Kompetenzen der Nutzerinnen und Nutzer zu erhöhen, sondern dass es eigentlich eher um Missbrauchsbekämpfung geht und um Sanktionierung letztendlich auch.
Ja.
Vielleicht eben, zumindest in der politischen Debatte, vielleicht stimmt das auch gar nicht in der Umsetzung, aber in der öffentlichen und politischen Debatte habe ich schon den Eindruck, dass es sehr, sehr stark um Kontrolle, um Sanktionen, um Missbrauchsbekämpfung geht. Also von Leistungen, die jemand vielleicht einfach nicht beziehen darf, fälschlicherweise in Anspruch nimmt oder sich erschleicht. Ist das ein Problem oder ist das eine Fehlwahrnehmung bei mir?
Nein, nein, nein. Ich finde, das ist ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, dass wir sehen, dass Technologie oder jetzt hier Digitalisierung wirklich dieses Magic-Konzept ist, das sich mit ganz unterschiedlichen politischen Zielen verknüpfen lässt. Ja, wir können Digitalisierung nutzen, um Bürgerinnen zu Rechten zu verhelfen. Ja, den Verwaltungszugang zu vereinfachen. Wir können es aber auch nutzen, diese Technologie, um Bürgerinnen zu kontrollieren. Beispielsweise im Hinblick auf Leistungsmissbrauch, ne, oder nicht bezahlte Steuern oder sonst irgendwas. Beides ist möglich und es muss sich vielleicht auch gar nicht ausschließen. Ja? Genau das ist gemeint, wenn wir von Magic Concept sprechen. Und wenn wir in die aktuelle politische Diskussion schauen, finde ich, ist auch da eine Leerstelle, dass wir sagen, wir digitalisieren den Staat und insbesondere auch digitalisieren den Sozialstaat, ohne aber zu konkretisieren, für welchen Zweck und für welche Funktion. Ja? Es wird zwar bei dem einfachen Zugang gewähren, eigentlich auch suggeriert, dass wir mehr Leistung zu den Bürgerinnen bringen wollen. In der faktischen Umsetzung sehen wir aber, dass die Unterstützungsstruktur, ja, die notwendig wäre, um fehlende Digitalkompetenzen, also ne, diese digitale Exklusion und fehlende Verwaltungskompetenzen, um die auszugleichen, dass dafür nicht die Mittel vorhanden sind. Das heißt, es kommt wieder auf das individuelle Engagement, auf das individuelle Können, auf das Aushalten von Verwaltungslasten, ja, Administrative Burdens. Darauf kommt es an, und wir lassen Bürgerinnen ja nicht alleine, aber im weitesten Sinne dann doch, ne, ob sie es schaffen, mit den digitalen Tools sich einfacher Zugang zu verschaffen. Das finde ich sozusagen ein zu kurzes Versprechen.
Ja, jetzt sind natürlich gerade die sozialpolitischen Fragen Gerechtigkeitsfragen in hohem Maße. Und da stellt sich mir die Frage nach dem Zusammenhang zum Demokratievertrauen. Weil, wie du sagst, man fühlt sich vielleicht nicht vollständig alleingelassen, aber vielleicht doch überfordert. Und insofern sozialpolitische Leistungsfähigkeit, Verwaltungshandeln, so eine gewisse Verbindlichkeit, aber vielleicht auch eine Kuratierung, gerade auch so nach der Corona-Pandemie, wo Menschen das Gefühl hatten, Ja, da gibt es auch irgendwie Ersatzleistungen, aber nach welchem Maß genau da entschieden worden ist, wer da was wie zu erwarten hat und auch so ein bisschen der Rückzug, ne, also so gerade auch Abstand, physischen Abstand halten zu müssen von Menschen und so weiter, das hat uns ja auch als Gesellschaft ganz schön herausgefordert. Und da frage ich mich dann, inwiefern ja möglicherweise genau der Umgang auch jetzt mit der Digitalisierung solcher sozialpolitischer Leistungen, vielleicht auch im Sinne der Gerechtigkeitsfragen negativ oder auch positiv auf Demokratievertrauen einzahlen, in Klammern können.
Ja, genau. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und ich war gerade sehr kritisch gegenüber der Politik, dass sie es versäumt, das Verhältnis oder ja, der Zusammenhang, wie kommen Bürgerinnen zu ihren Rechten, wie interagieren sie mit der öffentlichen Verwaltung, dass das häufig so nachlässig behandelt wird. Einerseits. Andererseits sehen wir, und ich glaube, sozusagen die Gefährdung unserer Demokratie ist da ein ganz wichtiger Treiber. Sehen wir in den letzten beiden Legislaturperioden, dass tatsächlich Verwaltung und die Verwaltungsstruktur und die Verwaltungsreform ein politisches Ziel wird. Ja? Sozusagen auch auf Bundesebene haben wir das Thema Verwaltungstransformation, Verwaltungsdigitalisierung und auch Staatsaufbau in Bezug nicht auf das politische Interagieren der Ebenen, aber in Bezug auf den Verwaltungsaufbau, der dahinter liegt, dass das sozusagen Gegenstand von Koalitionsverhandlungen und Gegenstand von großen politischen Debatten wird. Und ich glaube, nicht ohne Grund, ja, weil wir tatsächlich sehen, das Vertrauen in Institutionen erlebt natürlich viele Bürgerinnen bei der Deutschen Bahn und bei solchen Themen und beim Autofahren und bei Brückeninstabilitäten. Aber man erlebt den Staat eben auch im Alltag, in der Schule der Kinder, beim Gang zur Krankenversicherung, wenn man bedürftig ist und arbeitssuchend, auch beim Weg zum Jobcenter, und bei ganz vielen Verwaltungsträgern oder auch, wenn man nur das, Auto ummelden muss oder den Wohnsitz ummelden muss. Und wir erleben hier, sozusagen Prekaritäten des Verwaltungsdaseins. Wir erleben eine Verwaltung, die Infrastruktur ist und wie viele andere Infrastrukturen in unserem Lande für längere Zeit zumindest nur schmählich modernisiert wurden, ja, und sozusagen, wo viele Investitionen aufgrund von Haushaltsrestriktionen nicht getätigt werden können. Und wir sehen sozusagen so ein Gap, was Bürgerinnen erwarten, was sie aus ihrem Lebensalltag kennen, wie digital sie sind, ne? Wie selbstverständlich sie bestimmte digitale Tools nutzen und treffen dann auf eine Verwaltungsstruktur, die das gar nicht abbilden kann. Nicht nur die Digitalität, sondern auch sozusagen alltägliche Erwartungen in Bezug auf Zeitlichkeit, wie Gebäude aussehen, wie sie zugänglich sind, etc. Und das hier sozusagen das Erleben des Staates als prekär und nicht zuverlässig, dass das sozusagen sich rückwirkt oder zumindest so einen Boden bildet für einen Diskurs, der Demokratien in Frage stellt oder zumindest hinterfragt, das sehe ich sozusagen und finde es gut, sozusagen, dass die Verwaltung jetzt tatsächlich Gegenstand von Politik wird und Ziele zur Verwaltungsmodernisierung und Verwaltungstransformation auf der höchsten politischen Ebene angekommen sind.
Ich komme schon so langsam zum Ende des politischen Pausen-Podcasts. Was ich gerne nochmal ansprechen möchte, ist, dass ja der deutsche Sozialstaat ja in gewisser Weise eine ganz besondere Tradition hat und auch kaum vergleichbar ist mit anderen Ländersystemen. Und trotzdem würde ich gerne mal aufgrund der Digitalisierung und möglicherweise auch eben den Rückstaus, die es da im deutschen System geht, dich fragen, inwiefern es irgendwelche Best Practices geben kann, an denen wir uns orientieren können. Also der erste Ruf oder der erste Blick geht ja immer Richtung Estland und dann muss man gleich argumentieren. Ganz anderes System, kleines Land und auch ein solitärer Fall und so weiter. Also das ist jetzt vielleicht nicht das, worauf ich direkt abziele, aber vielleicht ja doch aus dem internationalen Vergleich irgendetwas, wo man lernen kann und sagen kann, auch angesichts unserer besonderen sozialpolitischen Struktur, Sozialversicherungsfokus und so weiter, konservativer Wohlfahrtsstaat, wenn man es nach Esping Andersen klassischerweise einordnen will. Gibt es einen Vergleichsmoment oder gibt es ein anderes Land, ein anderes System, ein vorbildliches Vorgehen in der Reformierung, in der Umsetzung der Digitalisierung der Verwaltung, die dann auch für unser System in irgendeiner Weise eine Blaupause sein könnte?
Ja, genau, mit Blaupausen hast du ja selber schon anmoderiert, es ist immer schwierig, man kann nicht direkt sozusagen eins zu eins übersetzen. Aber man kann natürlich von anderen lernen und mitunter kann man auch von deren Fehlern lernen. Und dann greife ich nochmal auf, was du zuvor gefragt hast, nämlich auch mit der Schwierigkeit, Cybersicherheit herzustellen, ne, als eine neue Gefährdungslage oder als eine neue Gefahr im digitalen Verwaltungskontext. Und ich finde, da können wir zum Beispiel auch sehr gut von Dänemark lernen, wie man es nicht macht oder wie man es vielleicht nicht sozusagen ins Extrem treibt. Wir sehen, Dänemark ist auch oft sozialpolitisches Wunderland oder ein Positivbeispiel. In Bezug auf Digitalisierung sehen wir, dass hier ganz stark auf private Akteure gesetzt wurde und auch private, aus Sicht von Dänemark, ausländische Akteure. Ja? Und die haben jetzt zum Beispiel sehr große Schwierigkeiten, das Thema Souveränität, also digitale Souveränität, gut abzusichern. Ja, mit allen Trade-offs, die wir kennen, wenn es jetzt zum Beispiel um Bearbeitung von Cyberrisiken geht. Wir sind noch nicht so weit. Und vielleicht ist das aber jetzt auch gerade eine Chance, ne, dieses neue, doch immer noch relativ neue Thema digitale Souveränität anders zu bearbeiten, ja, und von Dänemark zu lernen, dass man vielleicht digitale Souveränität auch im eigenen Land noch besser strukturiert und besser aufbaut. Und wir haben, gerade weil du ja auch nach den spezifischen Merkmalen des deutschen Sozialstaats fragst, hier Ressourcen, die wir nutzen sollten, ja, oder Besonderheiten, die wir nutzen sollten. Zum Beispiel haben wir ein unglaubliches Reservoir bei den Wohlfahrtsverbänden, ja, dies große Player im sozialpolitischen Feld, die ihrerseits digital häufig total innovativ sind, manchmal innovativer als der Staat, ja, und eigene Lösungen entwickeln, sozusagen partizipativ auch entwickeln mit Nutzerinnen und Nutzern, mit ihren unterschiedlichsten Leistungsanbietern, ja. Und wir sehen aber, dass das der Staat gar nicht nutzt. Das sind Felder, die entwickeln sich total autonom, obwohl sie sozialstaatliche Leistungen anbieten. Ne? Hier würde ich wirklich dringend empfehlen, dass viel, viel stärker interagiert, viel, viel stärker kooperiert wird, ne? Und Akteure im Land und sozusagen hier Brücken schlagen und gemeinsam neue Lösungswege für so eine digitale Sozialstaatsverwaltung suchen. Das wäre was, wo ich denke, damit könnte Deutschland wirklich wuchern, aufgrund seiner besonderen Struktur, wie der Sozialstaat aufgebaut ist.
Also müssen wir gar nicht in andere Länder gehen, sondern wir haben eigentlich die Lösung vielleicht schon.
Genau, nochmal zurück zur Subsidiarität, zu unserer eigenen Geschichte.
Alles klar.
Ja.
Vielen herzlichen Dank. Wir sind schon am Ende. Professor Tanja Klenk, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch und das spannende Gespräch über die Digitalisierung der Verwaltung und den Sozialstaat.
Ich sag danke. Bis bald.